Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
3. November 2021. Bis zum 12. läuft im schottischen Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die COP26. Und Raimund Schwarze ist dabei. Guten Abend, Raimund.
Guten Abend, Holger.
Der Einlass funktioniert mittlerweile, habe ich bei dir auf Twitter gelesen. Außerdem habe ich bei dir gelesen, the work has begun. Welche Arbeit genau?
Die Arbeit an den Dokumenten hat jetzt heute begonnen. Also ich sagte ja schon, die ersten Dokumente aus der Sommerbefassung lagen vor. Daran wird jetzt natürlich dann verhandelt. Neue Dokumente sind heute noch nicht gekommen, jedenfalls habe ich mich jetzt keinem zugewendet. Ich habe aber auch keins gesehen. Ansonsten gibt es natürlich, wie ich jetzt hier gelernt habe, neben dem dokumentengetriebenen Teil doch die Absicht wenigstens oder vielleicht die vage Vorstellung des Gunstfalls, der da lautet, dass es doch ein Glasgower Übereinkommen geben soll, was dann verschiedene Sachen unter einem Dach bündelt. Einige Teile, die klassisch sozusagen Dokumentenbearbeitung sind und andere, die hier durch eine große Initiative von Einzelstaaten, die ja jetzt schon teilweise über 100 Einzelstaaten erreicht haben, dann auch vielleicht sogar im Plenum verabschiedet werden. Ich sehe die Chancen als gering. Also ich glaube nicht, dass das alles unter ein Dach gehen wird, aber man ist sehr ambitioniert, das kann ich jetzt sagen.
Welche Dinge werden die da bündeln, falls sie bündeln?
Ja, es sind hier viele Initiativen vorgeschlagen worden, die bislang nicht Bestandteil der Umsetzung des Paris-Abkommens waren, wobei man das jetzt genau genommen sagen muss, es ist im Prinzip drin, aber sie waren nicht spezifisch so gefasst, wie sie jetzt vorliegen. Also es wurden hier für die Nicht-CO2-Gase gerade große Initiativen ergriffen. Das ist das, womit ich mich auch jetzt heute im Wesentlichen befasst habe und auch gestern. Aber auch, dass es neue Erklärungen zur Abholzung dieser Welt gegeben hat, die einfließen sollen. Das sind natürlich alles in allem auch Beiträge zu Treibhausgasentstehung und insofern sind sie alle unter dem Dach des Paris-Abkommens, aber in solchen mit gesonderten Zielsetzungen. Und die kann man darunter fassen, das ist alles schon da gewesen und auch durchaus verhandlungsüblich, aber es ist jetzt etwas, wo dann ja am Ende alle zustimmen müssten, wenn es tatsächlich unter dasselbe Dach kommen soll.
Ich habe außerdem gehört, heute ist erstmal wieder um Geld gegangen und es sei vorangegangen. Heißt das, das 100-Milliarden-Problem ist gelöst?
Na, das ist ja in dem Sinne nicht lösbar mehr, weil schon jetzt die Erklärung gegeben wurde, dass das ja nicht mehr in diesem Jahr passiert und auch noch nicht geklärt ist, was das eigentlich mit dem letzten Jahr war, wo es auch nicht gereicht hat. Jetzt ist man vorangekommen, wenn das so formuliert wurde, weil es lauter viel Einzelinitiativen gab. Also hat Großbritannien zum Beispiel heute nochmal 2 Milliarden Pfund locker gemacht für Anpassung in Afrika an den Klimawandel. Nun, insofern ging es voran, weil zusätzliche Geldtöpfe erklärt wurden. Anders als bei den Emissionen ist es etwas unüberschaubar und auch nicht standardisiert wie bei Emissionen. Da weiß man, was eine Tonne CO2 und auch was eine Tonne Methan sind und wie die sich zueinander verhalten. Hier ist das zwar alles auch in Geldeinheiten, aber die Festlegung, was da eigentlich tatsächlich wann passiert, das ist immer sehr unklar bei diesen Mittelzusagen. Kurzum, man ist vorangekommen, weil viele, viele Einzelinitiativen von Ländern ergriffen wurden, die es zuvor nicht gab. und man daraus schließen kann, dass man sozusagen weiter rankommt ans 100-Milliarden-Ziel. Nur ist ja jetzt schon auch geklärt worden, dass die erste Ausschüttung erst in 2023 erfolgen muss. Und das ist das große Kreuz durch die Zielerreichung, dass die Entwicklungsländer auch enttäuscht.
Das heißt, 2023 müssten eigentlich 300 Milliarden verteilt werden.
Nach würde man das Paris-Abkommen so wörtlich nehmen, dann ist das klar. Der Schuldenberg wird natürlich dadurch riesig. Und ich glaube, auch keine Institution dieser Welt wäre in der Lage, das dann noch zu bewältigen, wenn das in der einen Summe abgeliefert würde. Von daher befürchte ich, dass hier schon eher umgekehrt eine Enttäuschung am Horizont steht.
Beim Deutschlandfunk habe ich heute gehört, dass Umweltschutzorganisationen über Zugangsbeschränkungen klagen würden, dass von tausenden Vertretern nur vier als offizielle Beobachter bei den Verhandlungen dabei sein dürfen. Hast du bloß Glück gehabt, rein zu dürfen, oder habe ich da irgendwas missverstanden?
Ja, das ist genau die Frage, die auch so auf den Gängen diskutiert wird und die zwischen den, vor allen Dingen den Ringos, also den unabhängigen NGOs, heftig diskutiert wird und heute Abend auch sogar zum Gegenstand von Protesten geführt hat, dass eben einige Länder überhaupt nicht vertreten sind, jedenfalls nicht in dieser Woche schon, und sich ausgeschlossen fühlen. Muss ich sagen, es liegt jedenfalls nicht an dem, was man denken könnte, nämlich einer schlechten Organisation oder der Pandemie. Das haben wir ja schon ausgiebig besprochen. Ja, da gab es Pannen, aber aus Pannen wurde gelernt. Damit hat man die dann gelöst. Die Probleme heute waren eigentlich überhaupt nicht nennenswert. Es war der übliche Einlassprozess. Es gab auch jetzt eine spezielle Betreuung für Behinderte und. Also viele der Pannen vom Montag wurden geheilt und Covid-Regeln sind, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, auch Routinen, an die man sich gewöhnen kann. Man muss sich ja hier täglich testen als Delegierter und mit dem negativen Testergebnis nur kommt man rein, aber das scheint mir auch mittlerweile völlig glatt zu laufen. Die Tests wurden auch kostenlos zur Verfügung gestellt, kurzum. Also an der Organisation der Veranstaltung liegt es jetzt nicht, wenn die Entwicklungsländer hier nicht hinreichend vertreten sind. Ich würde jetzt auch mal ganz vorsichtig nachzählen wollen. Also ich beobachte nämlich zwei Entwicklungen. Die erste ist, wir werden rechnerisch immer mehr, viel mehr als ich auch gedacht habe. Heute erklärte das Klimasekretariat der Veranstalter von Glasgow sozusagen, dass wir 40.000 oder nahezu 40.000 registrierte Delegierte haben. Das umfasst jetzt alle, also inklusive auch der Nichtregierungsorganisation, für die ich hier bin. Damit wäre es die allergrößte Klimaverhandlung, die es je gegeben hat. Selbst in Paris waren es so um die 30.000, also beträchtlich weniger. Es ist daher schwer vorstellbar, dass jedenfalls die nicht zugelassen wurden zu dieser Veranstaltung, die kommen wollten. Denn wir hatten so viel waren rein rechnerisch noch nie zusammen. Nun bin ich gespannt zu erfahren, wer denn eigentlich tatsächlich davon nicht nur zugelassen wurde, sondern gekommen ist und wie groß die Diskrepanz ist. Das hat jetzt das Klimasekretariat noch nicht ausgezählt, weil sich ja auch über die zwei Wochen verteilt. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass es zu Problemen dann kam, wenn Menschen aus anderen Ländern, also ich sag jetzt mal eben doch aus Entwicklungsländern, zugelassen wurden, aber nicht kommen konnten oder sich gegen das Kommen entschieden haben. Aber da gibt es verschiedene Gründe. Jedenfalls, es war nicht der Grund, Pandemie in Glasgow und die Organisation einer Präsenzkonferenz unter pandemischen Bedingungen, die da abgeschreckt, die vielleicht abgeschreckt, aber nicht verhindert hat.
Bleibt noch die Möglichkeit, dass es eine politische Entscheidung ist, nur so wenig Menschen als offizielle Beobachter reinzulassen?
Nein, dass die Zulassung, wie gesagt, abgesehen davon, dass die Zulassung ja geklärt ist, also es ist die größte zugelassene Menge von Teilnehmern, die es je gab. Insofern sehe ich da kein Versäumnis und vor allen Dingen auch kein strategisches Hindernis, was seitens des Klimasekretariats oder irgendeiner Organisation gesetzt wurde. Kurzum, aber das ist genau das Ganggespräch und heute habe ich die Räume verlassen unter lautstarken Protesten. Und der Ruf war, ist Ecuador vertreten, ist nicht, it isn't. Also ich bin heute mit it isn't nur noch rausgegangen und überall auf den Gängen herrschte das Gefühl, viele sind nicht da, die man eigentlich erwartet hätte. Sie meinen regelmäßig nicht die Regierungsvertreter, das ist schlechterdings möglich, dass die gar nicht da sind. Aber viele aus dem Nichtregierungsbereich, glaube ich, aus zum Beispiel Ländern wie Ecuador, hatten irgendwelche massiven Probleme hier zu erscheinen.
Abgesehen von den Protesten, die du gerade beschrieben hast, es gibt ja die ganze Zeit auch Proteste. Bringt das eigentlich irgendwas außer Unannehmlichkeiten für die TeilnehmerInnen? Weil es wissen ja eigentlich längst alle, was Sache ist. Also man muss ja niemanden mehr auf irgendwas hinweisen.
Ja gut, in dieser Betrachtung kann ich mich dem gar nicht annähern, weil eigentlich ist das hier die Frage, wie sagen wir mal, außerparlamentarische versus parlamentarische Opposition aus, ich sag mal, meiner frühen Jugend, die sich hier abzeichnet als Konstellation. Das hat ja auch Greta Thunberg erklärt, das sei alles nur Blabla und ohne Druck von der Straße würde sich nichts bewegen. Das ist eine klare Aussage. Ich kann die auch nachvollziehen. Jahrzehntelang hat dieser Prozess sehr wenig hervorgebracht. Und dagegen steht jetzt eben diesen Prozess zu erhalten, vielleicht zu verändern. Das ist nämlich dann das zweite Thema, was auf dem Gang immer gehandelt wird. Gibt es irgendwelche formellen Möglichkeiten, die außer COP-Bewegung einzubeziehen, außer durch hehre Ansprachen oder durch Schweigeminuten, die von den Jugendlichen, den Delegierten jetzt ja verordnet wurden und auch durchgeführt, also und zwar in der Auftaktveranstaltung mit Leuten wie Biden und ja, Johnston als Beteiligte. Also das sind natürlich alles symbolische Unterwerfungen, die da passieren, aber es ist keine formelle Macht und es gibt ernste Diskussionen jetzt tatsächlich in dieser Form den Prozess zu ändern, um die Jugend einzubeziehen und die Frage ist, will der jugendliche Protest einbezogen werden oder glaubt er, dass er wirksamer ist, indem er von außen Druck ausübt? Dabei geht es nicht um Unbequemlichkeiten. Am Ende geht es um wesentlich mehr. Ich will mir nicht ausmalen, wie weit es gehen könnte, aber es ist nicht entscheidend für mich, weil die Frage ist wirklich, ist der Prozess noch überzeugend für die Gesellschaft, die Weltgesellschaft in diesem Fall.
Raimund Schwarze, vielen Dank.
Danke, Holger, und danke, liebe Zuhörer, für die Geduld.